This area, say there live 800 people. And how much is that?
In dieser Gegend leben schätzungsweise 800 Leute. Wenn die weg müssten, das ist doch nicht der Rede wert. Dafür würden viele von der Mine profitieren. Ihr in Deutschland mit eurer Autoindustrie, wir in Norwegen. Unsere Kommunalpolitiker sollten sich fragen, wie können wir vor Ort am meisten davon profitieren? Das ist das Entscheidende.
Benefit gonna stay local in the first place.
Sagt der Norweger Harald Ökrei, einer von den etwa 800 Bewohnern, die er gerade erwähnt hat. Und er ist dafür, dass besagte Mine in Betrieb geht. In dieser Mine soll das größte Phosphatvorkommen der Welt abgebaut werden. Es liegt am Rande der Kleinstadt Egesund und wurde vor kurzem gefunden. Die Experten meinen, damit kann man 50 Jahre lang den globalen Bedarf der Chemieindustrie, der Landwirtschaft und der Elektromobilität decken.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Phosphat ist einer der begehrtesten Rohstoffe weltweit. Es wird für Solarzellen und E-Autos benötigt und kommt bislang meist aus Afrika und China. Doch nicht alle in Norwegen sind begeistert davon, dass er demnächst eventuell aus ihrem Land kommen soll. Mehrere Dörfer würden Staub und Lärm ausgesetzt. Dutzende Bauernhöfe der Mine weichen. Unser Reporter Michael Franzen hat sich die Sache angesehen und meint, hier geht es nicht nur um den klassischen Gegensatz von Bergbau gegen Umwelt.
Die Schatzsuche, sie ist steinig und atemberaubend schön. Helleland, sagen sie hier in Südnorwegen, ist Hobbitland. Die Felsen in der Gebirgsgegend sind bizarr, die Wege voller Steine, die Schafe am Wegesrand todesmutig. Vorsichtig steuert Erik Jua seinen Elektrogeländewagen über die Serpentinenpiste, ehe der Anfang 60-Jährige abrupt anhält. Da drüben, auf der anderen Seite der Schlucht, das ist der Stureknuten, der höchste Gipfel der Gegend. Und das, was da so grünlich schimmert zu seinem Fuße, ist Eriks Schatz, sein Phosphatschatz.
Wir haben high ambitions in all aspects.
Ambitioniert sind Erik und sein Arbeitgeber tatsächlich. 187 Löcher hat Norge Mining, das norwegisch-britische Bergbauunternehmen, in die Erde gebohrt, probeweise. Das tiefste Loch liegt in 2201 Metern Tiefe, Rekord in Norwegen. Rekordverdächtig soll auch die Qualität des norwegischen Phosphats sein, des wertvollen Minerals.
It's very pure. For instance, phosphate rock from Morocco.
Unser Phosphat ist sehr rein, anders als beispielsweise Phosphat aus Marokko. Das enthält einen hohen Anteil von Substanzen wie Cadmium und Uran. So etwas willst du nicht in deiner Nahrungskette haben als Dünger. Unser Phosphat ist auch perfekt geeignet für hochwertige Anwendungen in der Elektronik, für Solarpaneele und Batterien. Dafür brauchst du reines Material.
Materials.
Noch haben die Schafe die Gegend für sich alleine. Die Probebohrungen sind beendet. Frühestens 2028 soll der Abbau beginnen. Schätzungsweise 70 Milliarden Tonnen Phosphat schlummern in der 2017 entdeckten Lagerstätte. 70 Milliarden Tonnen. Der Unternehmenssprecher reißt die Augen auf. Damit ließe sich der globale Bedarf für die nächsten 50 Jahre decken. Doch auch in Nordafrika gibt es Riesenvorkommen.
Phosphate rock as a source, Marokko and Western Sahara is important.
Marokko und Westsahara sind wichtige Phosphatproduzenten, ja. Es gibt dort große Vorkommen, aber die Westsahara ist eine Konfliktgegend, von Marokko besetzt. Das ist ein Problem. Die westeuropäische Chemieindustrie wiederum bezieht Phosphat hauptsächlich aus Kasachstan. Der Großteil gelangt mit dem Zug über Russland und Belarus nach Deutschland und anderswo. Du kannst dir ja ausmalen, was das bedeutet. Es wäre ziemlich einfach, so einen Zug anzuhalten.
Erst einmal die nasse Jacke aufhängen. Die Sommer in Norwegen sind kurz und mitunter regnerisch. Erik ist zurück in der Firmenzentrale in Egersund, der gut 500 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Oslo gelegenen Hafenstadt. Er schaut auf die Uhr im Flur. 10:50, dann wird es langsam Zeit. Um 11 ist sein Boss zugeschaltet. Olaf Skolnos, musste kurzfristig nach Oslo zu Gesprächen. Deshalb muss das Interview mit dem Geschäftsführer von Norske Minerale, dem extra für die Mine gegründeten Tochterunternehmen von Norge Mining, virtuell stattfinden.
Der Markt hat sich verändert. Die Rohstoffpreise sind gestiegen. Ergo besteht ein größeres Interesse am Abbau eines Rohstoffs wie Phosphat. Aber es kommt noch etwas hinzu. Traditionell wird Phosphat in der Chemieindustrie verwendet und als Dünger in der Landwirtschaft. Doch jetzt ist ein ganz neuer Bereich dazugekommen: die Elektromobilität. Lithium-Eisenphosphat-Batterien werden immer wichtiger. Das bedeutet, der Phosphatverbrauch wird in Zukunft enorm steigen, verglichen mit heute.
Der norwegische Geschäftsmann ist in letzter Zeit viel unterwegs gewesen im In- und Ausland. In der Nähe von Oslo hat er ein Büro gemietet, um nah dran zu sein am Parlament und der sozialdemokratischen Regierung. Ohne ihr Okay kein Minenbetrieb. In Deutschland war er auch häufiger zu Gesprächen mit potenziellen Abnehmern aus der Chemie- und Automobilindustrie. Das Interesse sei groß, erklärt der Mann am anderen Ende der Leitung. Nicht umsonst bezeichnet die EU-Kommission Phosphat seit kurzem als unersetzbaren, Zitat, kritischen Rohstoff. Die potenzielle Mine bei Egersund, sie steht für das Versprechen, dass sich Europa eines Tages selbst mit Phosphat versorgen kann.
Wir wollen da vorbildlich sein, nicht nur was die Umwelt angeht, sondern auch im Sozialen. Bevor die Mine in Betrieb geht, müssen wir uns fragen, wie sehr tragen wir mit der Mine zur sozialen Entwicklung des Ortes bei? Unser ökologischer Fußabdruck sollte möglichst gering sein. Wir werden Strom für den Abbau nutzen. Die Mine wird komplett elektrifiziert sein. Wir wollen auch Elektro-Lkw in den Tunnel nutzen, die das Phosphat zu den Schiffen am Hafen bringen. Und um den Kreis zu schließen, wollen wir sicherstellen, dass diese Schiffe mit dem umweltverträglichsten Kraftstoff unterwegs sind, der verfügbar ist.
Tönt es, eine halbe Autostunde vom Zentrum entfernt, aus Helleland. Wenn es nach Harald Ögrei ginge, könnte Norge Mining schon morgen anfangen zu bohren. Auf dem Gelände seines Bauernhofs.
This has been in the family, they say for 300 years or something.
Seit rund 300 Jahren ist seine 55 Hektar große Farm in Familienbesitz. Sein Vater, der Großvater und, ja klar, auch der Urgroßvater, alle seien sie Landwirte gewesen, erzählt der Mann im rot-grün gestreiften Flanellhemd. Harald selbst hat irgendwann umgesattelt zum Bauunternehmer. Deshalb auch der Schuppen für seinen Bagger und die Traktoren. Hinten hat der Mitfünfziger sein Büro. Auf dem Schreibtisch Baggermodelle. An den Wänden ein Tourplakat des Country-Sängers Tommy Cash, des kleinen Bruders von Johnny Cash. Und ein Plakat mit der Aufschrift Make America Great Again. Harald verbringt die Hälfte der Zeit im US-Bundesstaat Arkansas. Deshalb auch sein Südstaaten-Akzent, sein Faible für Donald Trump und dessen Credo Business geht über alles.
For me it's not a problem.
Für mich ist die Mine kein Problem. Wenn es sein müsste, könnte ich schon morgen meine Koffer packen. Ich glaube, die Leute, die gegen die Mine sind, verstehen nicht, die Mineralien sind nun mal da, die verschwinden nicht. Es bringt doch nichts zu sagen, ich will das nicht, lass mich in Ruhe. Früher oder später werden wir hier eine Mine haben.
Harald rührt in seinem Instant-Kaffee. Sein Arzt hat ihm geraten, weniger davon zu trinken wegen des Kreislaufes. Doch ganz darauf verzichten, der Amerika-Fan schüttelt den Kopf. No way. Er ist ständig unter Strom, ständig auf dem Sprung. Die Fahrt zu seinem Phosphatschatz, sie dauert gut eine Viertelstunde. Dann ist man da am Ufer des Texelsees, des Stausees.
But here you can see all these stripes.
Can we maybe have a closer look?
Yeah.
Harald strahlt. Die Streifen im Felsen, das ist das Phosphat. Falls die Mine 2028 in Betrieb geht, bekommt er vom Staat eine Abfindung. Wie viele Kronen das sind, will er nicht verraten. Nur so viel. Davon kann er sich locker einen neuen Bauernhof kaufen. Alles ganz easy. Alles easy? Ein paar Nachbarn sehen das anders. Was denn mit dem ganzen Staub und Lärm sei, den so eine Mine produziere, wollte letztens einer von ihm wissen. Und ob es wirklich eine gute Idee sei, ausgerechnet in der Nähe eines Stausees nach Phosphat zu schürfen im Tagebau. Doch den Bauunternehmer ficht das nicht an.
In dieser Gegend leben schätzungsweise 800 Leute. Wenn die weg müssten, das ist doch nicht der Rede wert. Dafür würden viele von der Mine profitieren. Ihr in Deutschland mit eurer Autoindustrie, wir in Norwegen. Unsere Kommunalpolitiker sollten sich fragen, wie können wir vor Ort am meisten davon profitieren? Das ist das Entscheidende.
Benefit kann stay local in the first place.
Zurück nach Egersund, in die Innenstadt. Und damit zu einer Frau, die bei offenem Fenster von ihrem Büro aus den Möwen dabei zusehen kann, wie sie in akrobatischen Flugmanövern nach Fischen jagen.
Hallo, Michael.
Yes.
Siri Melling ist Stadtdirektorin der 15.000 Einwohnergemeinde. Eine Frau mit Lachfalten und festem Händedruck. Wer sich mit der Verwaltungschefin trifft, bekommt als erstes eine Tasse Kaffee in die Hand gedrückt. Aus Höflichkeit und wegen der PR. Gemeinsam für alle. Siri hat das Stadtmotto auf die Tasse drucken lassen. Die Mine also, der Phosphatfund. Wie findet sie das?
I think it's good news because it represents an opportunity.
Ich denke, das ist eine gute Nachricht. Es ist eine Gelegenheit, aber gleichzeitig natürlich auch herausfordernd. Wenn sich eine neue Industrie ansiedelt, führt das zwangsläufig zu einem gewissen Dilemma. Wie können wir unsere Natur trotzdem schützen? Unsere Landwirtschaft. Deshalb, ja, diese Mine ist eine große Chance, aber sie wird auch einige negative Folgen haben.
Meint die Anfang 60-Jährige, nur um hinzuzufügen, sie stehe mit den Leuten von Norgemeiningen in Kontakt. Noch hat das Unternehmen offiziell keinen Antrag gestellt. Und doch ist das Phosphat längst Thema im Stadtrat. Die beiden großen Parteien, die Konservativen und Sozialdemokraten, sind für die Mine. Die kleineren noch unentschlossen, Grüne und Sozialisten dagegen.
The advantages would be jobs, of course.
Ein Vorteil wären natürlich die neuen Jobs, wobei unsere Arbeitslosenquote extrem niedrig ist. Aber es ist wichtig, dass wir weiter wachsen. Neue Jobs entstehen. Die Mine wäre auch für unsere lokale und regionale Industrie eine Chance. Es könnte eine neue Zulieferindustrie entstehen. Und für unsere Gemeinde würde es zusätzliches Einkommen bedeuten über die Grundsteuer. Die Unternehmenssteuer fließt bislang komplett an den Bund. Aber soweit ich weiß, arbeitet die Regierung an einem Entwurf, der sicherstellen soll, dass Minenstandorte auch von der Unternehmenssteuer profitieren.
Vor kurzem war Siri mit Eira, ihrer Hündin, in Helleland spazieren. Auf ihrer Tour sind sie auch am Stureknuten vorbeigekommen, dem Berggipfel und möglichen Minenstandort. Schon eine komische Vorstellung, dass da mal eine Mine sein solle, meint sie, einerseits. Andererseits, wenn die Energiewende gelingen solle, in Norwegen und Europa, brauche man Rohstoffe, müsse man zur Not auch Kompromisse machen beim Umweltschutz. Mit Kompromissen kennt die Stadtdirektorin sich aus. 12 Jahre lang saß sie für die Konservativen in Storting, dem norwegischen Parlament, bis sie genug hatte.
Ich wollte da raus, weil ich mir dachte, 12 Jahre reichen. Allein das Pendeln. Ich habe ja weiter hier gelebt und bin jede Woche nach Oslo gereist. Das war sehr anstrengend. Seit 2017 bin ich nicht mehr politisch tätig. Als Stadtdirektorin muss ich ja neutral sein. Aber was soll ich sagen? Es war die richtige Entscheidung. Mein Büro liegt nur 5 Minuten von zu Hause entfernt. Das ist ein großer Vorteil.
Vom Rathaus in die benachbarte Bücherei. Halvo Tengs schaut in seiner Mittagspause hier häufiger vorbei.
You can just imagine that whole area being transformed into a big hole.
Der 1,90 Meter Mann ist stellvertretender Schulleiter und als Vorsitzender der Sozialisten in Egersund skeptisch, was die Mine angeht. Seine Horrorvision ist, dass halb Helleland in einem einzigen Loch verschwindet.
I don't think we know the magnitude of this in terms of how it will affect.
Wir wissen doch gar nicht, wie sehr die Mine uns beeinflussen wird. Aber es gibt schon erste Indizien, was uns blühen könnte. Angeblich will der Minenbetreiber einen Teil des Schuttes in ein, zwei Seen versenken. Keiner kann uns sagen, welche Auswirkungen das auf benachbarte Seen haben wird. Aus einem dieser Seen beziehen wir unser Trinkwasser. Eines ist klar, der Minenbetrieb würde sich auf die Umwelt auswirken. Aber wir stochern bislang im Dunkeln. Es gibt noch viele unbeantwortete Fragen.
So many unanswered questions about that.
Gestern war Stadtratssitzung, die Mine auch Thema. Im Herbst soll es eine erste Anhörung geben, Norge Mining einen ersten Entwurf vorlegen. Das Unternehmen, erzählt Halvo, wolle unbedingt das Okay der Gemeinde, auch wenn es das eigentlich gar nicht braucht. Laut einem neuen Gesetz kann die Regierung in Oslo in Zukunft Kommunen überstimmen, die als Minenstandorte in Frage kommen und das nicht wollen. Der Sozialist verzieht das Gesicht. Keine gute Sache. Aber irgendwie auch bezeichnend.
Wenn wir uns die Umwelt anschauen und die grüne Energiewende, dann reden wir in Europa immer davon, wie wir mit neuen Lösungen bestehende Probleme lösen können. Doch kaum jemand verliert ein Wort darüber, dass wir zuallererst unseren ökologischen Fußabdruck verringern, weniger Energie verbrauchen sollten. Die Rede ist fast immer nur davon, dass wir neue Energiequellen nutzen sollten und davon ruhig mehr statt weniger.
Halvo steht auf, er muss zurück zur Schule. Bei der öffentlichen Anhörung im Herbst will er dabei sein. Schließlich geht es auch um seine Zukunft und darum, ob die Mine eine Umweltsünde ist oder ein Versprechen für den Klimaschutz und Europas Autonomie.
In der Tat wird das im Fall der Phosphatmine nahe der norwegischen Kleinstadt Egersund die zentrale Frage sein. Aber nicht nur da, nämlich bringt der Abbau dieses Rohstoffs uns voran beim Klimaschutz und bei Europas Autonomie oder ist es ein Verbrechen gegen die Umwelt? Und wenn es beides ist, was ist uns wichtiger? Wir bleiben in Skandinavien, gehen aber nach Schweden, konkret auf die Ferieninsel Gotland, wo immer noch Sommerbetrieb ist. Aber die Touristen müssen sich die Insel mit dem Militär teilen. Denn Gotland liegt geostrategisch betrachtet an einem wichtigen Punkt mitten in der Ostsee. Und über Gotland im Luftraum macht sich die angespannte Sicherheitslage auch bemerkbar. Viele Gründe also für unsere Korrespondentin Sophie Donges, die Insel zu besuchen.
Eine Gruppe Soldaten liegt im Sand hinter einem kleinen Hügel. Den Gegner im Wald gegenüber haben sie fest im Blick. Amerikanische und schwedische Einheiten üben gemeinsam auf der Insel Gotland. Hier, mitten in der Ostsee, baut Schweden derzeit seine Militärpräsenz aus, erklärt Dan Rasmussen. Der großgewachsene Schwede ist Befehlshaber des neu geschaffenen Gotland-Regiments.
Die Lage hat sich verschärft. Es gab Vorfälle im finnischen Meerbusen mit einer Reihe von Unterseekabeln. Dann die Nord Stream-Sprengung. Die gesamte Situation in der Ostsee ist also mehr als angespannt.
Dabei ist Gotland für viele Menschen eine der schönsten schwedischen Ferieninseln. Hier gibt es die meisten Sonnenstunden des Landes und dazu traumhaft schöne Ostseestrände. Cecilia Werkelin betreibt hier seit 5 Jahren ein Hotel mit 180 Betten. Den ganzen Sommer sind sie ausgebucht. Auf der Terrasse spricht die Gotlanderin mit den langen gelockten Haaren mit ein paar Gästen. Der Schießübungsplatz des schwedischen Militärs ist nicht weit entfernt. Die Schüsse sind bis hierhin zu hören. Lange waren sie hier nicht besonders aktiv, aber in den letzten 3-4 Jahren ist das Militär deutlich präsenter. Und seitdem wir in der NATO sind, passiert auch hier auf Gotland mehr. Wenn es knallt, fragen die Gäste nach, was los ist. Und dann merken sie, wie nah wir dran sind. Nicht nur auf Gotland hat die angespannte Sicherheitslage den Alltag der Menschen erreicht. Auch über Gotland, im Luftraum über der Ostsee, hat sich einiges verändert. Stichwort GPS-Störungen als Teil hybrider Kriegsführung. Pilot Henrik Etzhammer fliegt hier fast täglich mit Flugschülern in kleinen Maschinen über die schwedische Insel. Im März kam es plötzlich zu einem Zwischenfall. Die Navigation im Flugzeug zeigte eine Fehlermeldung.
Ja, der
Ich kann keinen Fehler finden, starte das System neu. Alles funktioniert, nur das GPS-Signal ist immer noch nicht da. Dann meldet sich mein Kollege, der kurz vor mir mit anderen Schülern gestartet ist. Er hat das gleiche Problem. Da wird uns klar, es hat nichts mit unseren Flugzeugen zu tun. Der Fall der schwedischen Fluglehrer, er ist einer von Tausenden. Während 2018 in der gesamten Ostseeregion nach Auskunft der Europäischen Agentur für Flugsicherheit keine 100 Fälle von GPS-Störungen gemeldet wurden, so waren es im vergangenen Jahr mehr als 10.000. In diesem Jahr gibt es nochmal einen deutlichen Anstieg. In der Regel kann man bei GPS-Ausfällen mit Backup-Systemen navigieren. Über sicherheitsrelevante Vorfälle in der zivilen Luftfahrt ist trotz der tausenden Fälle bislang nichts bekannt. Der schwedische Pilot Ezhammer ließ sich eine Weile von Fluglotsen aus einem Tower navigieren. Nach einer halben Stunde war das GPS-Signal plötzlich wieder verfügbar. Es ist, als ob man die ganze Zeit durch Wolken fliegt und dann kommt Sonnenschein und man kann wieder etwas sehen. Ein Gefühl, wie wenn man plötzlich in schönes Wetter fliegt. Die GPS-Unterbrechungen im Ostseeraum, sie würden beispielsweise in der russischen Exklave Kaliningrad ausgelöst. Das sagen Behörden aus Litauen und Estland auf Anfrage der ARD. Auch Hans Livong bestätigt das. Er ist Wissenschaftler an der Schwedischen Hochschule für Verteidigung in Stockholm. Die Ostsee ist von den Spannungen zwischen Russland und dem Westen betroffen. Wenn man auf die GPS-Störungen schaut, deutet alles darauf hin, dass die meisten von Russland und aus Kaliningrad veranlasst werden. Man schaut einfach, wo das Störsignal am stärksten ist und wer es absetzen könnte. Die Nähe zu Kaliningrad macht aus der Ferieninsel Gotland einen sicherheitspolitisch relevanten Ort. Wer Gotland kontrolliert, kontrolliert die gesamte Ostsee, sagen Experten. Sogar unweit des Strandes mit seinen Urlaubern üben sie manchmal. Eine Gruppe Soldaten pirscht durch den Wald. Plötzlich ziehen alle Gasmasken auf. ABC-Alarm, sie trainieren einen Angriff mit chemischen Waffen. Ein paar Touristen schauen neugierig zu. Wilma, die hier mit ihrer Familie Urlaub macht, stört sich nicht an der Übung der Soldaten. Meine Neffen fanden es sehr toll, das Militär zu sehen. Und ich fand es auch nicht unangenehm, sondern ganz cool, ihnen beim Üben zuzuschauen. Bis zu 4.500 Soldatinnen und Soldaten will Schweden auf die Ferieninsel verlegen. Der Befehlshaber des Gotland-Regiments Dan Rasmussen sieht darin keinen Nachteil für die Urlauber.
Gotland wird immer die Perle der Ostsee bleiben. Die Bedrohung ist vielleicht für die jüngere Generation neu. Aber die Älteren kennen noch den Kalten Krieg, die Sowjetunion, dass wir nicht in der NATO waren. Gotland liegt nun einmal weit draußen in der Ostsee. Und das hat sich nicht verändert. Es ist eine Frage der Einstellung und wie man sich in dieser Situation verhält.
Abschreckung durch starke Militärpräsenz. An diesen Anblick werden sie sich nun auf Gotland gewöhnen müssen.
Und doch hoffen sowohl die Einheimischen als auch die Touristen, dass Schwedens Ferieninsel Gotland eine Perle für die Urlauber bleiben wird. Morgen in der Weltzeit geht es in den Irak. Dort wollen einige Pioniere die Landwirtschaftstradition wiederbeleben und setzen auf Bioanbau und traditionelle Methoden. Sie glauben, das wäre auch ein wichtiger Schritt zur Lösung der vielfältigen Krisen im Irak. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.